predige über einen Teil dieser Pfingstpredigt, die der Petrus hielt, Apostelgeschichte 2, Vers 22 bis 41. Apostelgeschichte 2, Vers 22 bis 41. Ihr israelitischen Männer, höret diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott vor euch beglaubigt worden ist, durch machtvolle Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsatz dahingegeben worden war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz annageln und töten lassen. Und ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Denn David sagt mit Bezug auf ihn: Ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Deshalb freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird aber auch mein Fleisch auf Hoffnung hin wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens kundgetan, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, ich darf über den Stammvater David freimütig zu euch sagen, dass er gestorben ist und begraben worden ist und sein Grabmal unter uns ist bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott mit einem Eid geschworen hatte, aus der Frucht seiner Lände jemand auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend geredet über die Auferstehung Christi, dass er weder im Totenreich gelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wofür wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist vom Vater in Empfang genommen hat, hat er das ausgegossen, was ihr da seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel hinaufgefahren, er sagt vielmehr selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich hinlege deine Feinde als Schemel für deine Füße. So möge nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn zum Herrn und zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, ging ihnen ein Stich durchs Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sagte zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, so viele der Herr, unser Gott, herzuruft. Und mit anderen Worten mehr legte er Zeugnis ab und ermahnte sie: Lasset euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun, welche sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. In der Bundesrepublik gibt es viele Botschafter fremder Länder. Und wenn so ein Botschafter seinen Dienst antritt, bringt er ein Beglaubigungsschreiben seiner Regierung mit. Das wird unserer Regierung ausgehändigt und damit ist er sozusagen akkreditiert. Das heißt anerkannt, er hat einen besonderen Status als Botschafter und kann sich in diesem Land frei bewegen. Erstaunlich wäre, wenn unsere Regierung sagen würde: Was, diesen Wischpapier, hast du nicht was Besseres? Bring mir das nächste Mal einen besseren Wisch mit. Und da käme das nächste Mal mit einem besseren Stempel noch drunter. Wir würden sagen: Was, das als Beglaubigungspapier? Nee, wir hätten gerne ein neues Papier. Und dann käme das dritte Mal, dann würden sagen: Hör mal, wie, schon wieder so ein Wisch? Wir hätten gerne was Besseres von dir. Da würde jeder sagen: Irgendwo stimmt hier in der Geschichte ja was nicht. Entweder mit der Bundesregierung nicht oder mit dem Botschafter nicht oder mit seinem Schreiben nicht. Denn ein Beglaubigungsschreiben reicht eigentlich. Aber bei Jesus ging es eigentlich genauso, wie ich das eben sagte. Er war der Botschafter der Liebe Gottes und er hatte eine direkte Beglaubigung von Gott. Im Alten Testament heißt es schon, wenn dieser Messias käme, würde er 4 oder 5 Dinge tun. Er würde Blinden die Augen öffnen, Taube würden hören, Stumme würden reden, Lahme würden laufen können und Tote würden auferweckt werden. Und er würde den Armen das Evangelium predigen. Und alle 6 Dinge hat Jesus getan. Er hat Blinden die Augen geöffnet, er hat Tauben die Ohren geöffnet, Stummen den Mund, er hat Lahme zum Laufen gebracht, er hat Tote auferweckt und er hat das Evangelium gepredigt. Es war seine Beglaubigung. Und wenn er gerade so ein Wunder getan hat, so ein Beglaubigungswunder, dann sagten die Leute, na und, jetzt zeig uns doch mal ein Wunder als Beweis, dass du wirklich von Gott beglaubigt bist. Und wenn er wieder einen geheilt hatte, dann sagten sie, was, diesen Hokuspokus da, jetzt zeig uns doch endlich mal ein richtiges Beglaubigungswunder von Gott, damit wir dir glauben. Und wenn er wieder ein paar Tausend gespeist hatte und die Leute begeistert waren, dann kamen die anderen und sagten, nun zeige uns doch mal, weshalb kannst du denn sowas tun? Wer gibt dir denn das Recht dazu, so etwas zu tun? Und hat er einen Toten auferweckt? Dann sagten sie, in welcher Kraft, wer erlaubt dir denn so etwas zu tun? Wer beglaubigt dich, das zu tun? Das Ganze ist eigentlich ein Stück weit merkwürdig. Sie haben seine Beglaubigung nicht angenommen. Und da heißt es hier, ihr israelitischen Männer, höret diese Worte, Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott vor euch beglaubigt worden ist, durch machtvolle Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsatz dahingegeben worden war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz annageln und töten lassen. Das heißt, bei aller Beglaubigung haben sie ihn einfach umgebracht. Und an der Stelle wird etwas deutlich, was für jeden gilt, von uns oder unter uns. Glaube ist etwas, was ich will. Es gibt Leute, die wollen glauben und für die waren dann diese Zeichen wirklich Beglaubigungszeichen. Und dann gibt es andere Leute, die wollen nicht glauben und denen könnte man ein paar tausend Engel aufmarschieren lassen und dieses und jenes und die würden immer noch sagen, das ist Hokuspokus, das beeindruckt mich nicht. Und deshalb ist an jeden unter uns die Frage, bin ich einer, der glauben will an Jesus? Oder bin ich jemand, der sich beeindrucken lässt durch dieses oder jenes, aber letztlich auf Distanz bleibt? Durch Beweise kommt niemand zum Glauben. Durch Beweise kommt niemand zum Glauben. Es geht immer um die Frage, ob ich glauben will oder nicht. Und wenn ich glauben will, dann sind mir die Dinge, die Gott mir zeigt, Beglaubigung genug. Und wenn ich nicht glauben will, dann werde ich auf Distanz bleiben oder noch mehr auf Distanz gehen und sagen, das ist alles ein bisschen komisch und gilt mir nicht. Diese frommen Männer ließen Jesus kreuzigen. Das heißt, der Petrus hält ihnen erstmal ihre eigene Schuld und ihre Blindheit vor. Er sagt, ihr habt ihn kreuzigen lassen, obwohl er ja beglaubigt war von Gott. Ihr habt ihn nicht selbst gekreuzigt, das haben die Römer für euch getan, aber ihr wart schuld. Jeder unter uns, der Jesus kennt, weiß, dass nicht die Juden schuld sind an seinem Tod, sondern eigentlich er selbst. Jeder von uns ist schuld am Tod Jesu, weil seine Sünde Jesus in den Tod gebracht hat. Was ich jetzt sage, ist kaum zu verstehen, aber ich sage es trotzdem. In der Bibel steht, dass der Sünde sollt, der Tod ist. Das heißt, wenn jemand nicht sündigt, müsste er nicht sterben. Das ist für uns unvorstellbar. Wenn jemand nicht sündigt, müsste er nicht sterben. Nie und nimmer. Das heißt, Jesus, auch als Mensch, hätte nie sterben brauchen, weil der Sünde sollt, der Tod ist. Und er hatte nie gesündigt. Er könnte also heute noch leben und predigen irgendwo. Das ist gedanklich fast nicht nachzuvollziehen, weil wir uns so sehr an den Tod gewöhnt haben, aber es ist Aussage der Bibel. Aber er starb trotzdem, schon ziemlich bald, weil er stellvertretend die Strafe Gottes für unsere Sünde, nämlich den Tod, das heißt eine völlige Trennung von Gott, auf sich genommen hat. Insofern ist jeder von uns schuld an seinem Tod. Und hier steht sogar, dass das Ganze nach dem Plan Gottes geschehen ist. Dann geht es aber weiter. Wir sind Zeugen dafür, dass er auferweckt wurde. Zeugen sind vor Gericht wichtig. In der Bibel, 1. Korinther 15, werden bis zu 500 Zeugen erwähnt, die den auferstandenen Jesus gesehen haben. 500 Zeugen ist eigentlich ziemlich viel. Ein englischer Richter sagte, ich habe aufgrund von viel weniger Indizien, als wir sie für die Auferstehung Jesu haben, schon Leute für Jahre hinter Zuchthausmauern gesteckt. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, einmal, weil es von Zeugen bezeugt ist, zum anderen, weil sein Wort heute wirkt. Und ich würde auch sagen, weil wir mit ihm reden können und erfahren, dass er lebt, auch in Gebetserhörung und Veränderung unseres Lebens. Er bringt dann eine Reihe alttestamentlicher Bibelverse, die auf Jesus hinweisen. Der eine ist der, dass seine Seele nicht im Totenreich bleibt. Jesus war nach seinem Tod 3 Tage im Totenreich mit seiner Seele und hat dort mit diesen Toten gesprochen über dieses und jenes. Und dann heißt es, dass er nicht die Verwesung sieht. Nach 3 Tagen war sein Körper noch nicht verwest, sondern er konnte dann körperlich auferstehen, leiblich auferstehen, und das Grab war leer. Wir sehen an dieser Stelle, dass dieser Jesus, den sie umgebracht haben, lebt. Und das ist für die Leute furchtbar. Sie dachten, den sind wir los. Und jetzt müssen sie feststellen, nein, den sind wir nicht los. Im Gegenteil, der ist uns jetzt unser Vorgesetzter geworden. Wie so einen in der Firma, den sie immer mit Füßen getreten haben. Wenn der plötzlich ihr Chef würde, da würden sie vor Schreck unter ihren Sessel rutschen und nicht wissen, was sie jetzt tun. So ähnlich ist das hier. Wir haben ihn rausgeschmissen und er ist jetzt plötzlich unser Chef und unser Richter geworden. Er steht vor uns, er lebt. Die Leute sind entsetzt. Und dann heißt es, dass er sogar zu Rechten Gottes erhöht ist. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich hinlege deine Feinde als Schemel für deine Füße. Manche von uns kennen so Fußschemel, obwohl die heute nicht mehr so stark in Gebrauch sind, wo man die Füße draufstellt, wenn man sitzt. Und hier heißt es, dass die Feinde Gottes zum Fußschemel für Jesus werden. Das heißt, in der Ewigkeit fliegt keine Friedenstaube, sondern da werden die Feinde ganz klar durch die Autorität und Macht Jesu zu einem Fußschemel herabgedrückt, besiegt, vollständig. Und das ist wichtig zu wissen. Jesus ist der Sieger und seine Feinde werden zum Fußschemel seiner Füße. Das heißt, hier ist eine Autorität, die ungeheuer gewaltig ist. Die Feinde sind einmal die Feinde der unsichtbaren Welt, die hier zum Fußschemel werden. Wir könnten aber auch sagen, Feinde in unserem Leben gehören damit dazu. Sorgen sollen Fußschemel werden und nicht etwa Dinge, die über unseren Köpfen schweben und Ähnliches. Jesus ist der Sieger und er wird in Ewigkeit über diese Feinde siegen. Dann heißt es weiter, dass er den Heiligen Geist ausgegossen hat, so wie es jetzt eben sichtbar ist an Pfingsten. Den Heiligen Geist gab es im Alten Testament nicht. In Johannes 8, Vers 39 sagt Jesus, ist die Rede von diesem Heiligen Geist, der kommen wird, und da heißt es, es gab ihn noch nicht. Das heißt, wenn im Alten Testament vom Geist Gottes die Rede ist, ist das nicht der Heilige Geist. Das ist für manchen vielleicht ganz neu, aber trotzdem wichtig zu wissen. Im Alten Testament ist oft vom Geist Gottes die Rede, aber es ist nicht der Heilige Geist, denn hier steht ja ganz klar, den gab es noch nicht. Jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied? Gott verehren wir als Vater, als Sohn und als Heiligen Geist. Das heißt, eine Dreiheit in einer Einheit, 3 Personen als Einheit. Und im Alten Testament, wenn es da heißt Geist Gottes, zum Beispiel 1. Mose 1, Vers 2, der Geist Gottes schwebte über den Wassern, dann wird hier für Gott normalerweise das Wort Elohim verwendet. Und das ist eine Mehrzahlformulierung. El heißt Gott und Elohim heißt eigentlich die Götter. Das heißt, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, heißt der Geist Elohims schwebte über dem Wasser. Eigentlich der Geist dieser Gottheit, dieses Vaters, dieses Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Geist dieser Dreiheit schwebte über dem Wasser. Der Geist im Alten Testament, wie soll ich das sagen? Das ist ein Zeichen der Gegenwart dieses dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Geist im Neuen Testament ist etwas ganz anderes. Er ist nämlich eine Person Gottes. Der Geist im Neuen Testament ist der Heilige Geist, diese dritte Person Gottes. Ich weiß nicht, manche wird es verstehen, ich wiederhole es nochmal. Im Alten Testament ist der Geist Gottes einfach so ein, wie soll man sagen, eine Geistmitteilung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, während er im Neuen Testament eine dieser drei Personen ist. Also keine sachliche Mitteilung, sondern eine Person, das ist ja ein Unterschied. Ob jemand persönlich anwesend ist oder nur geistig sich irgendwo beteiligt durch einen Brief oder so. Jesus hat den Heiligen Geist ausgegossen. Manche stören sich an dem Wort ausgegossen, weil sie sagen, eine Person kann man nicht ausgießen. Tee kann man ausgießen oder Kaffee oder so etwas. Aber der Geist ist ja ganz anders, als Sie oder ich hier körperlich in dem Raum sind, weil es eine geistige Wirklichkeit ist. Und insofern kann dieser Geist schon ausgegossen werden, aber er ist eine wunderbare Person dieser Dreiheit Gottes. Und als solcher lebt er heute unter uns und in uns. Wie wirkt diese Predigt auf die Zuhörer, die der Petrus hatte? Hier heißt es, als sie das hörten, ging ihnen ein Stich durchs Herz. Ist auch heute, viele Jugendliche malen das und schnitzen das in Bäume so, ein Herz, wo so ein Pfeil durchgeschossen wird, so hindurch. Da geht den Leuten auch ein Stich durchs Herz, allerdings ihrer Meinung nach ein angenehmer Stich. Obwohl in der Zukunft sich manchmal herausstellt, ob das wirklich angenehm war oder nicht. Und hier heißt es, dass den Leuten so ein Stich durchs Herz ging, die wurden durchbohrt in ihrem Herzen. Und es ist interessant, wie so eine Verkündigung wirkt. Die Leute wurden sozusagen herzkrank in diesem Moment und fragten, was sollen wir tun? Sie suchten nach Hilfe, waren völlig beunruhigt. Und es gibt einen netten Spruch, vielleicht hat ihn noch niemand gehört, dann hört er ihn heute zum ersten Mal. Eine Anforderung an die Kirche, da heißt es von der Wiege bis zur Bahre, konfirmare, konfirmare. Von der Wiege bis zur Bahre, konfirmare, konfirmare. Konfirmare heißt ja befestigen, bestätigen. Das heißt, die meisten Leute wollen von der Kirche immer nur eine Bestätigung, dass sie richtig sind, dass sie noch ein bisschen besser werden können, dass es schon weitergeht und das Ganze wird irgendwo im Himmel dann enden. Aber hier geschieht keine Konfirmare bei dieser Predigt, sondern ganz das Gegenteil. Die Leute werden nicht bestätigt und nicht ermutigt, die werden völlig verwirrt. Sie haben einen Schuss durchs Herz bekommen. Und das tut weh. Ja, sie fragen dann, was sollen wir tun? Sie suchen Hilfe und der Petrus sagt ihnen, tut Buße. Wörtlich könnte man das übersetzen, fangt an, umzudenken. Dieses griechische Wort Metanoia hat etwas mit Nous, mit dem Sinn zu tun und heißt eigentlich, fangt an, umzudenken. Und das ist wichtig. Sie sollen über mindestens zwei Dinge umdenken. Einmal über ihre Vergangenheit. Sie sollen sich nämlich taufen lassen und Vergebung ihrer Sünde empfangen durch den Namen Jesu. Es ist wichtig, wenn jemand zum Glauben kommt, dann fängt er an, seine Vergangenheit anders zu sehen. Vielleicht war er früher stolz auf seine vielen Eroberungen, die er hatte, und heute schämt er sich im Licht Gottes. Vielleicht war er stolz, dass er sein Examen mit einem Betrug bestanden hat. Und im Rückblick vor Gott schämt er sich. Vielleicht war er stolz, dass er in der Erbauseinandersetzung seinen Bruder ausgeschaltet hat und jetzt im Licht Gottes schämt er sich. Er sieht Dinge als Schuld, die er vorher sagte, das war ich, großartig, ich drücke mich durch, ich weiß, wo es lang geht. Und jetzt im Licht Gottes auf einmal ganz anders. Er schämt sich. Aber gleichzeitig erfährt er auch diese wunderbare Chance, dass Gott vergibt. Und deshalb fängt er an zu beten und sagt, Herr Jesus, vergib mir, dass ich meinen Bruder ausgeschaltet habe. Kann ich da noch irgendwas verändern? Vergib mir, dass ich so viele Partnerschaften hatte. Reinige mich. Vergib mir, dass ich in meinem Examen betrogen habe. Soll ich mit jemandem noch darüber sprechen, um das im Nachhinein noch zu klären? Und so kommt die Vergebung in sein Leben. Buße tun heißt umdenken lernen. Ich sehe meine Vergangenheit in einem anderen Licht, und zwar in dem Licht Gottes, und sehe heute vieles anders als früher. Aber es zeigt mir auch, dass meine Vergangenheit gereinigt wird durch Vergebung, dass ich nicht bei dieser Scham oder Niedergeschlagenheit stehen bleibe, sondern bei Jesus stehen bleibe und mich dann freue über diese Vergebung. Es hilft mir aber auch, umdenken zu lernen für die Zukunft. Hier heißt es nämlich, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir sagten ja, der Heilige Geist ist eine der drei Personen Gottes. Und wenn ich diesen Heiligen Geist empfange, das heißt eine Person, die in mein Leben kommt, dann ermutigt mich diese Person, meine Zukunft anders zu sehen und auch anders zu gestalten. Denn dieser Heilige Geist hilft mir, schlechte Gewohnheiten zu verändern. Er hilft mir, negatives Denken abzulegen und zu überwinden. Dass ich statt Befürchtung Erwartung bekomme in meinem Leben. Statt Sorge Vertrauen. Statt ständige Gedankenkreisläufe um irgendein Problem Gebet. Statt Klagen Loben. Statt Murren Danken. Und dass ich Zuversicht bekomme, dass ich von ihm geführt werde auf dem Weg, der richtig ist für mich im Leben. Dass Gott das Bestmögliche aus meinem Leben macht. Das möchte ich gerade auch Jugendlichen sagen. Auch junge Christen haben manchmal Probleme, ob Gott ihnen nicht die Wurst vom Brot klaut. Ob sie nicht an dem Schönsten im Leben, zum Beispiel an all den sexuellen Vergnügungen, vorbeigeführt werden, wenn sie mit Jesus leben. Und sie haben Angst, dass sie irgendetwas verpassen im Leben oder dass sie vielleicht nicht Vereinsmeister werden könnten, wenn sie in den Jugendkreis gehen, weil sie ja dann nicht mehr so viel Zeit zum Training haben oder für dies oder jenes. In der Bibel steht, wenn wir die ganze Welt gewinnen, also nicht nur Vereinsmeister werden, nicht nur Landesmeister, sondern Weltmeister, aber in allen Gebieten und nehmen Schaden an unserer Seele, so würde es uns nichts nützen. Gerade dieser Tage hat ein junger Schwimmer einen neuen Weltrekord aufgestellt, indem er seinen eigenen verbessert hat. Finde ich großartig. Aber für sein eigenes Leben vor Gott nützt es ihm gar nichts. Es zeigt nur, dass er sportlich sehr gut ist. Und das ist fein, das finde ich prima. Aber für sein eigenes Leben vor der Ewigkeit ist es völlig bedeutungslos. In dieser Woche wird die Fußball-Europameisterschaft beginnen und Millionen von Menschen werden da zuschauen. Aber wer da gewinnt, ist völlig bedeutungslos vor Gott. Es ist einfach ein Spiel. Die anderen spielen zu Hause, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist gar nichts anderes. Die anderen spielen Fußball. Es ist eine Form der Unterhaltung, wenn auch eine sportliche, kämpferische Form der Unterhaltung. Sehr gut. Aber vor der Ewigkeit völlig bedeutungslos. Da geht es darum, ob mein Leben in dem Plan und in der Führung Gottes steht und alles andere ist nur Beiwerk. Und deshalb möchte ich jedem, der Jesus kennt, sagen, dass Jesus das Bestmögliche aus seinem Leben machen wird. Nicht das Mittelmäßigste oder das gerade noch so eben Gangbare, sondern das Bestmögliche, sodass der Einzelne dem sicher zustimmen kann und sich darüber freut. Buße tun heißt also umdenken lernen im Blick auf die Vergangenheit, dass wir anfangen, uns zu schämen über Dinge, auf die wir vorher stolz waren, aber auch Vergebung bekommen. Buße heißt umdenken lernen für die Zukunft, dass wir nämlich erfahren, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt und das Bestmögliche aus diesem Leben gemacht wird, wenn wir es der Führung Gottes ganz anvertrauen. Übrigens, wann kommt der Heilige Geist in das Leben von jemand? Das ist ganz einfach, der kommt an demselben Tag, an dem Jesus in dieses Leben kommt. Darüber rede ich gerade noch. Der Petrus sagt ihnen nämlich, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das ist doch eine ungeheure Behauptung, eine Beleidigung grenzenlosen Ausmaßes. Wissen Sie, was das verkehrte Geschlecht war? Das waren all diese frommen Juden, die alle an Gott glaubten. Und aus all diesen gläubigen, frommen Juden, diesem verkehrten Geschlecht, sollten die Leute herausgerettet werden. So erstaunlich, hier werden fromme Leute, die fest an Gott glauben, als verkehrtes Geschlecht bezeichnet. Verdreht, verkorkst, vermurkst. Unter uns sind viele, die an Gott glauben, vielleicht auch heute Morgen hier, aber Jesus aus ihrem Leben ausklammern, sei es bewusst oder unbewusst. Oft nicht aggressiv, sondern einfach mit ihm nichts anfangen können. Als die Juden mit Jesus nichts anfangen konnten, haben sie ihn gekreuzigt, haben einfach gesagt, heften wir ihn da fest, da ist er sicher untergebracht. da tut er keinem mehr was. Und wenn wir an Gott glauben, sind wir manchmal in der Gefahr, Jesus einfach auch auszuklammern, nicht ans Kreuz zu nageln, aber einfach draußen zu lassen aus dem Leben. Der hat nichts zu sagen. Ich frage ihn nicht, was ich tun soll. Ich bete nicht zu ihm. Er ist für mich bedeutungslos, obwohl ich an Gott glaube. Und das ist eigentlich genau das, was die Juden getan haben. Glaube an Gott, festes Vertrauen an Gott ohne Jesus. Und der Petrus sagt dazu, ein verdrehtes Geschlecht, völlig vermurkst in den Augen Gottes. Lasst euch retten. Und das ist interessant, die Predigt, die wir bieten, oder die der Petrus hier geboten hat, war nicht eine Form religiöser Erkenntnis. Sie führte nicht zu einer moralischen Verbesserung, nicht zu einer Aktivierung des kirchlichen Lebens, sondern er sagt schlichtweg, lasst euch retten. Es ist ein passiver Imperativ, ein passiver Befehl, lass dich retten. Das heißt, lass dich auf die richtige Seite bringen, nämlich auf die Seite Gottes, neben Jesus, mit ihm zusammen zu leben und zu stehen, aus diesem verkehrten Geschlecht. Wenn jemand gerettet wird, geschieht es nicht ohne seinen eigenen Willen und ohne seine Zustimmung. Wenn jemand gerettet wird, geschieht es nicht ohne seinen eigenen Willen und ohne seine Zustimmung. Wenn jemand Christ wird, geschieht es nie gegen seinen Willen, sondern immer nur mit seinem Willen, indem er ganz klar sagt, ja, Herr Jesus, ich möchte das, ich freue mich darüber, ich will ganz dir gehören. Rettung ist etwas Entscheidendes, indem ich aus der Sünde herausgeholt werde. Sünde nur zu sehen als silberne Löffel klauen, ist viel zu wenig. Viele von uns haben keine silbernen Löffel geklaut und würden sagen, ich bin kein Sünder. Was soll's? Aber Sünde bedeutet, dass ich getrennt von Jesus bisher gelebt habe, vielleicht 30 Jahre, vielleicht 50 Jahre, vielleicht 70 Jahre, vielleicht nur 10 Jahre. Und Rettung bedeutet, dass ich aus dieser Trennung herauskomme und jetzt Ja zu Jesus sage und eine Verbindung aufbaue. Das bedeutet eigentlich Rettung, dass ich dann in Ewigkeit mit Jesus verbunden lebe und deshalb auch mit Gott verbunden bin und nicht mehr getrennt bleibe. Das würde ich jedem von uns wünschen, dass er Gewissheit dieser Errettung hat. Und zu Beginn hatte ich gesagt, Glaube hängt damit zusammen, ob ich glauben will. Nicht, ob ich es kann, sondern ob ich es will oder nicht will. Glauben heißt nicht nur Vertrauen, dass Gott da ist, sondern Vertrauen, dass er mir in Jesus begegnet und ich deshalb mit Jesus reden kann. Hier heißt es, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Das heißt, die Predigt kann man annehmen, sie wirkt Entscheidung. Und wenn sich die einen entscheiden, wirkt es auch eine Scheidung. Es gibt nämlich andere, die sich nicht entscheiden. Und von denen sind wir in einem gewissen Sinne dann geschieden. Nicht menschlich, sondern unterschieden dadurch, dass wir Christen sind und den Heiligen Geist haben und die anderen noch nicht oder vielleicht überhaupt nicht. Die Predigt wirkt eine Entscheidung zu einem Leben mit Jesus oder zu einem Weiterleben ohne ihn. Die Leute ließen sich taufen, 3000 an diesem Tag. Das heißt, sie haben ihre schuldige Vergangenheit sozusagen unter Wasser begraben. Und dann sind sie aufgetaucht und haben gesagt, wir leben mit Jesus. Sie bekamen den Heiligen Geist, diese Feinde und Mörder bekamen den Heiligen Geist genauso wie die Jünger Jesu. Da war überhaupt kein Unterschied. Jesus sagte nicht, meine Freunde kriegen den und diese Feinde, die müssen erstmal auf die Warteliste kommen, 10 Jahre. Oder irgendwie spezielle Dinge tun. Nein, die bekamen den Heiligen Geist genauso wie die Freunde Jesu. Und es wäre meine Frage an jeden unter uns, hast du den Heiligen Geist? Du hast ihn dann, wenn Jesus in deinem Herzen ist und du mit ihm redest im Gebet. Und wenn du den Heiligen Geist hast, stehst du in der Führung Gottes und dann wäre es gut, diesem Heiligen Geist zu vertrauen, und zu glauben, dass Gott durch ihn das Bestmögliche aus deinem Leben macht, indem er dich einsetzt, um für Gott zu leben. Der Lebenssinn besteht darin, zur Ehre Gottes zu leben, in deinem Beruf oder in deiner Familie, auch in deinem Sportverein, auf jeden Fall so, dass Gott geehrt wird.